für die Person, die wenig Ahnung von Training hat, wird erstmal der Trainingsplan, der ChatGPT erstellt, nicht so viel bringen, weil da kommt nicht so wirklich was Gutes raus. Wenn ich schon viel Erfahrung, wenn ich viele Informationen über mein Training habe, ein gewisses Wissen und das dem System auch kommuniziere, dann wird der Trainingsplan auch besser.
Das Thema künstliche Intelligenz ist relevanter denn je und macht natürlich auch keinen Halt vor der Sportwelt. Zu den wohl bekanntesten Erfindungen in letzter Zeit zählt ChatGPT. Dieser KI-Chatbot hat scheinbar für alles eine Antwort parat. So auch beim Thema Lauftraining. Aber können wir den Informationen wirklich vertrauen? Wir von Achilles Running haben uns gefragt, wenn ChatGPT auf das geballte digitale Wissen Zugriff hat, müsste es dann nicht den perfekten Trainingsplan erstellen können? Genau diese Frage hat sich Sportwissenschaftler Professor Dr. Peter Düking von der TU Braunschweig im Rahmen einer Studie auch gestellt. Und was er und sein Forschungsteam herausgefunden haben, verrät er in dieser Podcast-Folge. Wir erfahren, was Trainingspläne von ChatGPT wirklich taugen, mit welchen Informationen wir die KI füttern müssen, um das bestmögliche Ergebnis zu erhalten und ob ChatGPT schon bald echte LauftrainerInnen ersetzen wird. Ich bin Elliot aus der Redaktion und damit viel Spaß beim Lauschen. Hi Peter, freut mich, dass du ja als wiederkehrender Gast heute hier mal wieder im Achilles Running Podcast bist und mit mir sprichst. Wie geht's dir? Wie war dein Morgen?
Elliot, lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich tatsächlich auch wieder da zu sein. Mir ist es immer wichtig, auch so das, was wir Wissenschaftler machen, so ein bisschen an die breitere Community weiterzugeben. Und ich hoffe, dass das letzte Thema Sport in Hitze, dass das gut angekommen ist. Und vielleicht ist ja auch das jetzige Thema spannend für die Zuhörer.
Ja, absolut, absolut. Also ich glaube auch wirklich mit dem Thema Strategien für Hitzetraining. Letztes Mal haben wir da schon mal eine sehr gute Basis gelegt und dich so ein bisschen vielleicht auch vorgestellt, gezeigt, was da so für spannende Forschungsgebiete aktuell da auf deinem Radar sind. Und dieses Mal hast du ja schon angeteasert, uns ja auch ein extrem spannendes Thema mitgebracht. Das wahrscheinlich relevanter ist denn je, würde ich sagen. Ich finde, über KI spricht man viel im Kreativbereich und da wird das ja auch ein bisschen so mit Sorge betrachtet, das Thema. Aber inwieweit jetzt so der Einsatz von KI im Sportbereich schon angekommen ist, wird noch nicht ganz so sehr debattiert, sage ich jetzt mal. Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen auch erstmal eine kleine Einleitung geben. Wie lange habt ihr das Thema jetzt in der Sportwissenschaft schon auf dem Schirm? Also in unserem Fall sprechen wir ja gezielt über ChatGPT, aber vielleicht auch allgemein. Wie sehr ist KI da so angekommen? Mhm.
Ja, tatsächlich spannende Frage. Vielleicht fange ich mal so an. Also in der wissenschaftlichen Welt, klar, da sind künstliche Intelligenzen in unterschiedlichen Formen schon, ich sag mal, länger ein Thema. Das geht dann immer darum, wie kann ich bestimmte, ich nenne es erstmal Algorithmen, bestimmte Methoden verwenden, um vielleicht Daten zu analysieren, um neue Zusammenhänge herzustellen, vielleicht im Training, um vielleicht ja, verschiedene Muster vielleicht auch in Daten zu erkennen und so weiter. Also das gibt es da schon länger in unterschiedlichen Ausprägungen mit unterschiedlichen Anwendungsfeldern. Das ist da schon vorhanden. Ich glaube, da, wo einer breiten Öffentlichkeit das Thema künstliche Intelligenz mehr und mehr bekannt geworden ist, war ja tatsächlich dann irgendwie so Ende 2022, als genau das, was du schon angesprochen hattest, so die ChatGPTs und die anderen künstlichen Intelligenzen, die ähnlich geartet sind, die so zum großen Feld der Large Language Models gehören, wo die einfach auch den Menschen zugänglich gemacht worden sind. Ich glaube, da haben halt einfach mehr Leute damit bewusst Kontakt bekommen und konnten das vielleicht auch erstmal so bewusst für sich nutzbar machen. Und in dem Moment, ich glaube, mein Telefon und mein E-Mail-Postfach, das haben nicht mehr stillgestanden. Da kamen ständig die Fragen auf so, ey, was ist denn das, Peter? Kann ich das benutzen? Mhm. Gut, schlecht? Was machen wir denn damit? Und dann haben wir auch gedacht, dann müssen wir das Thema halt vielleicht so aus der Wissenschaft rausbringen und auch da mehr auf die Fragen aus der Praxis eingehen. Bei mir ist es immer so, ich habe ein gewisses Bauchgefühl, was die Leute interessiert. Viel besser ist es aber natürlich, wenn die Leute das fragen, weil dann können wir denen natürlich auch die Probleme der Praxis lösen.
Ja, ja. Ja, in dem Fall auf jeden Fall wird es, glaube ich, sehr, sehr dankbar angenommen. Weil, wie du sagst, da gibt es noch sehr viele Fragezeichen. Es sind halt trotzdem ziemlich für die breite Masse neue Technologien, die da dann auf einmal auf dem Markt sind. Ja, vielleicht mal so eine Verständnisfrage. Gibt es da denn eigentlich dann überhaupt auch schon genug Datenlage, auf die ihr euch berufen könnt? Weil das ist ja so ein sehr, sehr neues Thema. Es ist ja sehr, sehr frisch untersucht alles.
Mhm. Naja, frisch und sehr, sehr schnell wandelnd, muss man sagen. Also klar, es gibt unterschiedliche Forschung dazu, zum Einsatz von künstlicher Intelligenz. Was gerade vielleicht ein Hot Topic ist, ist, naja, können mir diese Formen der künstlichen Intelligenz, können die mir im Trainingsprozess irgendwie helfen? Ja, also ich meine jetzt nicht irgendwelche Algorithmen, die vielleicht in der Smartwatch drinstecken oder vielleicht hinter irgendwelchen Analysen, wie Fußballspieler laufen auf dem Spielfeld. Also das meine ich jetzt nicht, sondern so diese Large Language Modelle wie zum Beispiel ChatGPT, wenn ich die frage, können die mir einen Trainingsplan erstellen? Und naja, die Modelle sind halt erst seit Ende 22 auf dem Markt, also jetzt vielleicht so anderthalb Jährchen. Und wir Wissenschaftler, wir sind langsamer als die Entwicklung der KI, muss man dann häufig leider sagen. Zumindest wenn es um die anwendungsbezogene Forschung geht. Wir können da ganz, ganz schwer tatsächlich nur Schritt halten. Wenn ich mir vorstelle, wie so ein Prozess bei uns in der Wissenschaft funktioniert. So, man hat eine Idee, man überlegt sich ein methodisches Design, man muss alle Flanken auch ethisch abklären. Da muss man die Studie durchführen, da muss man schreiben, da muss man es publizieren. Das dauert also mindestens ein Jahr, würde ich fast sagen. Das heißt, man kann da eigentlich nur schwer Schritt halten. Und das heißt auch, dass die wissenschaftliche Datenlage, wenn es darum geht, wie gut, wie schlecht sind denn die Modelle, noch in den Anfängen stecken. Und hinzu kommt, wie gesagt, das, was Ende 22 richtig war, muss jetzt anderthalb Jahre später nicht mehr genauso sein. Also man muss das Ganze dann auch ein bisschen vor dem Hintergrund sehen.
Ja, da hast du natürlich recht. Das ist, wie du gesagt hast, ein sehr, sehr schnell wandelbarer Markt, über den wir da sprechen. Aber ja, wie du schon angesprochen hast, gerade diese Praxis, dieser Praxisbezug interessiert natürlich die Leute. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass wir da heute mit dir als Experten drüber sprechen können, inwieweit ja auch wirklich das relevant sein kann für BreitensportlerInnen, vielleicht auch in der Trainingsgestaltung. Also ja, kann quasi ChatGPT vielleicht eine Trainer oder eine Trainerin ersetzen? Wir werden es rausfinden, zumindest zum Teil. Genau, du hast ja schon gesagt, das Ganze, also ChatGPT zählt zu den Large Language Models. Kannst du uns da vielleicht nochmal ein bisschen abholen? Was ist ein Large Language Modell? Was kann das und warum ist ChatGPT eins?
Ich versuche das mal runterzubrechen vielleicht. Also da könnte ich jetzt wahrscheinlich sehr, sehr stark abdriften. Ich versuche das mal auf Normaldeutsch zu erklären. Also im Prinzip ist es nichts anderes, als dass diese Large Language Modelle riesig oder auf riesigen Mengen an Text aufgebaut worden sind. Die haben riesige Textmengen im Hintergrund und können somit normale Sprache in Anführungszeichen verstehen und erzeugen. Im Hintergrund stehen dann neuronale Netze oder spezielle Transformer-Architekturen, um gewisse Kontexte bis zum gewissen Grad auch verstehen zu können und Bedeutungen in Texten erfassen können, Und man stellt dann diesem System eigentlich erstmal nur eine Frage und man bekommt eine Antwort in mehr oder weniger leicht verständlichen Sätzen. Es kommt immer darauf an, wie man das fragt. Was aber vielleicht zum Verständnis noch wichtig ist, ist, eigentlich macht dieses System nichts anderes, als nur zu oder herauszufinden, was ist immer das nächste Wort der Antwort, die das System gibt. Also wir Menschen, wir überlegen uns ja, was will ich sagen? Und dann kommen die Wörter mehr oder weniger automatisch.
Ja.
Bei diesen Large Language Modellen, die gehen eher so ran, die nehmen das, was man reingeschrieben hat, geben eine Antwort und überlegen dann immer, so wie ich in Word eine Textdatei schreibe, was ist die höchste Wahrscheinlichkeit, was das nächste richtige Wort ist. Mhm. Und so bauen die das auf, so vielleicht zum Verständnis.
Ja.
vielleicht direkt ein Problem, was dabei entsteht. Jetzt habe ich schon gesagt, da hängen riesige Datenmengen dahinter an Texten. Ein Problem oder was ein Problem sein kann, ist, dass man gar nicht so wirklich weiß, was für Texte sind das denn? Also was steckt denn dahinter? Sind da alle Texte der Welt drin? Ist das wissenschaftliche Literatur oder ist es auch aus nicht wissenschaftlicher Literatur, aus, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Käseblättchen? Oder haben auch vielleicht diese Texte einen gewissen Fehler, einen gewissen Bias auch schon drin? Und das kann dann natürlich auch, wenn ich das nur lese, kann mir das natürlich dann auch die Antwort verfälschen, in Anführungszeichen. Ja, also das ist aus meiner Sicht ein Problem, dass man gar nicht so wirklich weiß, worauf ist das Ganze denn trainiert worden.
Ja, und das kann man im Endeffekt ja auch dann nicht wirklich auch nachvollziehen, ne? Das wird uns nicht möglich sein, weder als ForscherInnen noch als UserInnen, die jetzt einfach nur damit rumexperimentieren, ne? Ja.
Genau, also da haben wir leider erstmal so keinen Einblick rein.
Ja, das ist natürlich schon mal ein bisschen ernüchternd, wenn man nicht genau weiß, ob die Informationen, die man da bekommt, ja, der Wahrheit entsprechen. Ja, das hat man zumindest bei einem echten Trainer oder einer echten Trainerin schon mal nicht.
Mhm. Ja, genau. Und das ist ja aber auch genau die spannende Frage, finde ich.
Ja.
Wie gut oder wie schlecht ist das denn, was mir diese Systeme jetzt geben?
Ja.
Und beim Trainer, da habe ich zumindest eine gewisse Gütekriterien dahinter. So, ist das einer, wie lange ist denn der schon Trainer? Was für eine Ausbildung hat denn der? Da habe ich ja zumindest eine gewisse Qualitätssicherung dahinter. Bei den Large Language Modellen wie ChatGPT oder auch von anderen Anbietern, die sind ja einfach erstmal auf dem Markt und jeder kann es nutzen, aber ob gut oder ob schlecht, weiß ich ja gar nicht in dem Moment erstmal.
Richtig. Neben diesem großen Manko, was jetzt erstmal so ein Fragezeichen ist vielleicht, wenn man es noch nicht ausgetestet hat, gibt es aber auch Vorteile, die so die Nutzung von Large Language Modellen gerade im Bereich Trainingsgestaltung oder Trainingsaufbau haben kann?
Mhm. Ja, natürlich. Also das große Versprechen, was die künstliche Intelligenz oder die Large Language Modelle in dem Moment haben, ist ja, dass ich einen gewissen Ansprechpartner habe, wo man dann gewisse Fragen stellen kann und sich schnell vielleicht auch zusammengefasst Wissen aneignen kann. Also ich kann ja fragen, egal was die Leute gerade interessiert, nach dem Motto, was ist denn Blood Flow Restriction Training? Kannst du mir das erklären? Hat das Effekte? Ja, nein, für wen gut, für wen schlecht? Ich kann mir erstmal, mit meiner Sprache und so wie es dann zurückkommt, Informationen reinholen, ob gut, ob schlecht, das lassen wir erstmal dahingestellt, aber ich habe erstmal einen gewissen Ansprechpartner, der vielleicht, wenn ich mich in ein Thema reinarbeite, vielleicht gar nicht schlecht ist. Und es kann natürlich auch den Wissenstransfer dann in die breite Praxis erleichtern, so ist zumindest das Versprechen. Und ich versuche das immer irgendwie so zu vergleichen mit, das Beispiel hinkt ein bisschen, aber vielleicht erklärt das ein bisschen was zum Verständnis. Das ist ja wie, früher kam der Computer auf und alle haben sie gefragt, brauche ich den PC jetzt? Macht es das besser oder nicht? Oder kann ich immer noch, ich sag mal ganz platt, Trainingspläne schreiben mit Zettel und Stift? Und natürlich kann ich das machen. Das funktioniert heutzutage wahrscheinlich immer noch ähnlich gut wie früher mit Zettel und Stift. Aber der Computer macht ja gewisse Dinge leichter. Ich kann Daten besser sortieren, ich kann vielleicht die besser analysieren und so ähnlich ist es vielleicht dann auch mit den Large Language Modellen. So, wenn ich weiß, wie nutze ich es, was sind die Vor-, was sind die Nachteile, dann kann ich mir vorstellen, dass die Trainer der Zukunft einen gewissen Vorteil haben, wenn sie solche künstlichen Intelligenzen bewusst und reflektiert anwenden können, im Gegensatz zu den Leuten, die es vielleicht nicht wirklich anwenden, weil sie einfach gewisse Prozesse vielleicht schneller machen können. Ja, wir wissen auch, auch der PC hat nicht alles besser gemacht. Wenn ich mir so meine E-Mail-Postfächer anschaue, da denke ich mir manchmal schon so, hatte ich früher nicht. Und vielleicht kommen ähnliche Probleme dann auch mit der künstlichen Intelligenz, auf die man jetzt noch nicht sieht. Aber ich glaube, das ist erstmal das große Versprechen. Also gewisse Dinge, gerade in der Wissensaneignung in dem Moment erstmal schneller zu machen.
Ja. Ja, und du hast ja auch gerade angesprochen, dass es dann durchaus auch relevant für ja die TrainerInnen selbst ist und nicht nur die Trainierenden, ne? Also dass da durchaus sind ja eigentlich zwei Parteien, die davon erstmal profitieren können in der Theorie, wenn das Ganze gut funktioniert, was wir jetzt wahrscheinlich rausfinden werden zusammen.
Genau. Ja. Und vielleicht, wenn wir da auch nochmal so einen Schwenk Richtung Medizin machen, also die Medizin hat ja ähnliche Probleme. Die haben ja auch riesige Datenmengen, die müssen Entscheidungen treffen und so weiter. Der Radiologe muss gucken, ist da jetzt ein Knochenbruch, ja oder nein? Und es gibt so die Leute, die sagen, naja, eine künstliche Intelligenz macht die Medizin nicht künstlicher, sondern menschlicher. Einfach, weil das wäre ja genial, wenn das funktioniert, weil die Person weniger am Schreibtisch sitzt und über irgendwelchen Zetteln und Daten hängt, sondern sagen kann, ich sage mal ganz platt, ganz runtergebrochen, einfach auf Enter drückt, es kommt ein Ergebnis raus, was dann auch noch hoffentlich richtig ist. Und dann kann der Trainer oder der Arzt mehr Zeit mit dem Menschen verbringen. Und ja, das wäre ja ideal. Also welcher Athlet freut sich denn nicht darüber, wenn der Trainer mit ihm spricht, hört, ey, passt das so, sollen wir was anders machen? Also vielleicht sind wir irgendwann da, dass wir sagen, ah, künstliche Intelligenz macht das Training menschlicher.
Ja, das wäre natürlich voll erstrebenswert. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, was da noch kommen wird in Zukunft. Ja, jetzt erstmal zur Gegenwart. Ich meine, du hast ja eine Studie durchgeführt zu dem Thema. Lass uns da gerne mal ein bisschen einsteigen. Ihr habt ChatGPT ja zur Rate gezogen, um Trainingspläne zu erstellen. Vielleicht erstmal die groben Rahmenbedingungen. Wann habt ihr das gemacht? Welche Version von ChatGPT habt ihr verwendet? Nimm uns da gerne mal mit.
Mhm. Gern. Also Ausgangspunkt war tatsächlich, dass mich super viele Leute gefragt haben, was ist das, ChatGPT, kann ich das nutzen, bringt mir das was, wie gut, wie schlecht ist es, welche Vor- und Nachteile gibt es denn da? Und das war so Anfang 23 und mich hat das gefuchst, ich konnte es den Leuten evidenzbasiert nicht sagen und das kratzt dann so ein bisschen an meiner Forscherehre, wenn ich mir denke, so Mensch, da gibt es nichts irgendwie in der Literatur dazu, klar, das kommt gerade auch erst raus, wo soll es das hergeben? Dann dachte ich mir, naja, aber wenn die Leute mich schon danach fragen, dann, naja, scheint da ein gewisser Bedarf zu sein, dass wir beantworten müssen. Und das haben wir ganz, ganz einfach gemacht. Wir haben uns überlegt, okay, naja, ich fange in einem Trainingsprozess vielleicht erstmal damit an, einen Trainingsplan zu erstellen. Und weil ich mich eher so im Ausdauersport bewege, haben wir einfach Ausdauertrainingspläne erstmal genommen. Und was haben wir gemacht? Wir haben uns überlegt, Mensch, was sind denn eigentlich Kriterien für einen guten Ausdauertrainingsplan, für einen guten Laufplan? Und wenn man sich die Literatur anschaut, naja, die ist sich da nicht ganz einig, je nachdem, worauf man den Fokus legt, was man für einen Athleten hat, wie fit der ist und so weiter. Aber man kann schon gewisse, naja, ich nenne es mal Aspekte rausziehen, die für einen Trainingsplan wichtig sind. Das ist dann sowas wie, klar, ich muss erstmal ein Ziel haben von mit dem Athleten, mit der Athletin. Ich muss mir überlegen, wie viel trainiert der oder die Person gerade. Ich muss mir über Trainingsintensität, Dauer, Volumen Gedanken machen. Ich muss mir über Erholung zwischen den Einheiten Gedanken machen. Vielleicht auch sowas wie, naja, ich brauche ein gewisses Testverfahren, um zu gucken, wie fit bin ich jetzt und wie fit bin ich am Ende des Trainingsplans, damit ich auch weiß, bin ich denn besser geworden oder schlechter? Die Kriterien haben wir da erstmal zusammengefügt und dann standen wir vor dem Problem, wir wissen gar nicht so wirklich, wie agieren denn Leute mit diesem System? Da gab es damals noch gar keine wirklichen Informationen, also was tippseln die Leute denn jetzt in diese Large Language Modelle rein? Und dann haben wir gesagt, naja, was ist denn der Benefit? Also, oder anders, es gibt ja sicherlich verschiedene Leute, die die Systeme nutzen. Das kann dann von dem eher Anfänger über den leicht erfahrenen Athleten bis hin zum stark erfahrenen Athleten mit viel Erfahrung, kann es ja erstmal alles sein. Also haben wir gesagt, naja, dann nehmen wir auch erstmal an, wie würden denn die Personen mit wenig, mittel, viel Erfahrung das System nutzen. Und dann haben wir einfach erstmal angenommen, naja, die Person, die wenig weiß über Training, über Sport, die mit Bewegung und Training vielleicht erst gerade anfängt, naja, die wird vielleicht einfach nur fragen, hey, liebes ChatGPT, gib mir doch bitte einen Trainingsplan.
Ja.
der ein bisschen Ahnung hat, naja, der gibt vielleicht ein bisschen mehr Informationen ins System rein. Er sagt vielleicht, hey, liebes ChatGPT, ich bin 32 Jahre alt, so und so groß, so und so schwer. Ja, ich gehe gerade 2-3 Mal die Woche laufen. Herzfrequenz weiß ich gar nicht, ich habe keine Pulsuhr, keine Ahnung, weiß ich gar nicht, was das ist. Enter. Und die dritte Person, die weiß vielleicht noch mehr über sich und über den Trainingsplan und wie er schon oder wie sie schon trainiert und gibt vielleicht noch weitere Informationen. Vielleicht sowas wie, naja, wo liegen die Laktatschwellen der Person oder die ventilatorischen Schwellen? Wie viel wird im Grundlagenausdauerbereich trainiert? Wie viel wird im hochintensiven Bereich trainiert? Also mehr und mehr Informationen. Und diese drei Fälle haben wir dem System erstmal gegeben und haben auf Enter gedrückt und haben gesagt, so jetzt sag doch mal, was du machen würdest. Und dieses Feedback haben wir dann erfahrenen Trainern gegeben und haben gesagt, so, wir haben jetzt hier drei Trainingspläne, bewertet die doch mal.
Ja, ja.
Und naja, die Trainer sind sich dann auch nicht immer ganz einig, was gut, was schlecht ist. Ich sag mal, jeder Trainer ist ein bisschen anders.
Klar.
Und es gibt da auch aus der Wissenschaft nicht für jedes Kriterium so, das ist richtig, das ist falsch. Das gibt es einfach derzeit nicht. Was man aber schon gesehen hat, war, dass, also wenn ich kaum Informationen reingebe, dann wurde der Trainingsplan eigentlich, naja, von der Tendenz her eher schlecht bewertet. Je mehr Informationen ich dem System gegeben habe, desto besser wurden auch die Trainingspläne. Ja? Das heißt, für die Person, die wenig Ahnung von Training hat, wird erstmal der Trainingsplan, der ChatGPT erstellt, nicht so viel bringen, weil da kommt nicht so wirklich was Gutes raus. Wenn ich schon viel Erfahrung, wenn ich viele Informationen über mein Training habe, ein gewisses Wissen und das dem System auch kommuniziere, dann wird der Trainingsplan auch besser. Das heißt, das System ist wahrscheinlich für die guten Leute, die viel wissen, derzeit oder damals nutzbarer als für die Leute, die, naja, eher die Anfänger sind. Mhm. Und das ist irgendwie für mich so ein bisschen frustrierend, weil ich habe mir natürlich gedacht so, Mensch, die Leute, die schon viel über Training wissen, da weiß ich gar nicht, ob die das System wirklich noch so brauchen, weil die wissen ja schon viel. Aber der Wunsch wäre natürlich, dass auch die Leute, die gerade mit etwas anfangen, dass die, ich sag mal, gutes, qualitatives einen Trainingsplan bekommen.
Ja.
Also da war dann so ein bisschen ernüchternd.
Ja, absolut. Also ich kann das auch bezeugen. Ich habe einmal spaßeshalber auch den Satz bei ChatGPT reingetippt. Irgendwie gib mir einen Halbmarathon-Trainingsplan oder so. Und ich muss auch sagen, das war sehr dürftig. Es war auch in 12 Wochen meiner Meinung nach eine viel zu hohe Steigerung. Ich meine, ich bin kein Trainer, aber so von dem, was ich weiß, überlaufen, wäre es ein bisschen kritisch geworden. Und das, ja, da habe ich auch gemerkt, okay, wenn ich selber keine Informationen füttere, dann kommt da ja nur so semi-gutes Zeug raus. Wie viele Durchläufe gab es denn dann bei euch? Habt ihr wirklich nur quasi für jeden Trainingsplan einen Prompt benutzt, den ihr dann quasi vorher euch überlegt habt? Oder habt ihr nochmal, seid ihr nochmal auch in so Frage-Antwort-Situationen reingegangen mit ChatGPT? Oder war es wirklich so eine Aufgabenstellung?
Mhm. Das war wieder dem Use Case geschuldet. Also wir haben gesagt, naja, die Person, die, ich sag mal, nur wenig Informationen am Anfang reingibt, die bekommt ein Feedback. Und da haben wir angenommen, naja, die nimmt das erstmal so, weil die hat jetzt, also die weiß vielleicht gar nicht, was sie nachfragen soll, wenn irgendwas nicht passt. Das heißt, das haben wir nicht gemacht.
Okay.
Ich springe jetzt sofort zum dritten Fall, also die Person, die sehr, sehr viel weiß, da haben wir mehr Nachfragen erlaubt. Ja, weil wir da gesagt haben, nee, die Person weiß ja vielleicht, ich muss irgendwas mit der Intensität vielleicht machen. Die hat von dem Begriff Intensität und eine Intensitätsverteilung im Trainingsplan schon mal was gehört. Die hat vielleicht auch eine gewisse Ahnung, was eine gute, schlechte Trainingsintensitätsverteilung für sich ist. Und angenommen, im ersten Feedback von ChatGPT kam dieser Aspekt nicht raus, dann haben wir da Nachfragen erlaubt. Ja, aber auch das, also das war so ein bisschen artifiziell künstlich von uns natürlich, aber also rein aus der Logik her, so würden das Leute ja vielleicht dann auch machen. So der keine Informationen hat, was soll der oder die reingeben? Der viel Ahnung hat, naja, der fragt schon nochmal ein bisschen mehr nach.
Ja. Klar, ja, das ist ja auch eigentlich am vernünftigsten, es auf die Art zu machen, weil ja, in meinem Prompt war es ja auch sehr, sehr dürftige Information. Aber das wäre ja trotzdem eine Antwort, die Leute dann erhalten würden, wenn sie sich zuerst an ChatGPT wenden. Und du meintest, ihr habt verschiedene TrainerInnen dann, also die Pläne bewerten lassen, ja? Waren das eine große Gruppe und inwieweit sind vielleicht auch die Meinungen der Leute dann zu den Trainingsplänen voneinander abgewichen?
Ich glaube, wir hatten so 10 oder 15 verschiedene Trainer, die das bewertet haben. Das waren alles Leute, die, ich glaube, schon im Schnitt über 10 Jahre Trainer waren oder sind im hoch- bis höherklassigen Bereich und die auch, zumindest mit einem Fuß in der Wissenschaft drin sind. Die waren sich tatsächlich aber auch nicht immer einig. Also einer hat bei manchen Aspekten gesagt, ey, das finde ich richtig gut. Und der andere hat bei dem Aspekt gesagt, naja, ist okay. Mhm. Was dann aber auch daran liegt, dass es, nicht den einen perfekten Trainingsplan eigentlich so erstmal gibt. Und man muss ja auch dazu sagen, so einen Trainingsplan, den mache ich am Anfang. Aber jeder, der Trainer ist, der weiß, der Plan wird dann ab und zu auch nochmal verändert. Und unser Trainingsplan war jetzt, ich glaube, auf 6 bis 8 Wochen ausgelegt. Mhm. Auch da verändert sich was. Also ein Trainingsplan ist gut und wichtig zu haben, aber wie der sich dann im Prozess auch verändert und wo ein Trainer sagt, ja, da weiß ich im Vorhinein, das wird so nicht klappen, ist zwar laut Theorie gut, aber in der Praxis machen wir es anders. Na, das fließt dann natürlich so als Erfahrung des Trainers immer mit rein.
Ja, absolut. Hattet ihr ein bestimmtes Ziel, auf das der Trainingsplan hingearbeitet hat oder ging es allgemein um Training?
Das war auch wieder Use Case abhängig. Also die Person, die am Anfang war, also die, die wenig Ahnung hat, die hat erstmal gesagt, ich möchte mich verbessern. So. Die Person, die schon länger im Trainingsprozess drin ist, ich muss nochmal genau reinschauen, aber da war die Frage eher so, ich möchte mich in 6 bis 8 Wochen um 5% in meiner 5.000, 10.000 Meter Zeit verbessern. Das war eher so. Hm.
Ja. Ja. Und der letzte wahrscheinlich dann auch eher so in dem Bereich, auch eine bestimmte prozentige Steigerung.
Genau. Also immer mehr Informationen rein, mehr Ziele, genauere Trainingsinformationen, mehr Infos darüber, was für Equipment steht denn auch bereit. Also habe ich eine Pulsuhr, habe ich keine Pulsuhr?
Naja.
Weil bringt mir ja auch nichts, wenn das System sagt, miss mal deinen Puls und ich muss erst mal schauen, wo kriege ich denn so ein Ding überhaupt her?
Richtig, ja. Okay, ja, dann lass uns da gerne mal ein bisschen mehr auch in die Ergebnisse reingehen. Habt ihr jetzt festgestellt, dass es im Endeffekt sinnvoll ist, so viele Informationen wie möglich reinzugeben, um einen halbwegs guten Trainingsplan rauszukriegen? Welche Daten und Informationen waren denn da so besonders entscheidend? Also was genau sind so die Faktoren, die auf jeden Fall mit rein müssen, was jetzt eure Erforschungsergebnisse ergeben haben?
Ja, das ist tatsächlich dann, was das können wir derzeit gar nicht so wirklich beantworten. Wir kriegen kein Rating raus, also welche Informationen das System genommen hat, welche es nicht genommen hat. Kann auch sein, dass das System irgendwie, also das Modell, gewisse Informationen, die wir gegeben haben, vollkommen unter den Tisch hat fallen lassen. Das kann sein, weil wir aber auch nicht wissen, was sind denn die Daten, die dahinter stecken im Modell, worauf die das aufbauen. Ja, also wir können tatsächlich leider keine Informationen darüber geben oder keine Checkliste, sage ich mal, rausgeben nach dem Motto, hey, wenn ihr mit solchen Modellen arbeitet, gebt die und die Info rein, dann wird das System besser. Wir können erstmal nur sagen, je mehr Infos ich reingebe, desto besser wird wahrscheinlich das Ergebnis.
Ja. Okay, also im Zweifelsfall lieber mehr Infos als zu wenige reingeben. Ist aber natürlich schade, dass man nicht tracken kann, welche jetzt dann relevant waren für die Trainingserstellung. Aber kann man leider nicht reinschauen, ja.
Wenn uns irgendwelche Macher dieser KI zuhören,
ja, bitte.
Ist ein Wunsch von mir oder von uns, genau.
Auf jeden Fall, ja. Okay, was waren so die größten Mängel vielleicht auch, die man da festgestellt hat? Oder was waren so die Herausforderungen beim Beauftragen von ChatGPT mit den Trainingsplänen für euch?
vielleicht zweigeteilt auch die Antwort. Also klar, bei uns war es damals so, wir wussten nicht, wie nutzen Leute das, wie geben sie die Informationen rein. Das war ein bisschen artifiziell von uns. Aber glaube ich, erstmal ein guter Einstieg, wo man viele Leute mit abholt. Das war damals ein Problem. Was wir dann schon festgestellt haben, war, was dann vielleicht beim Anwender, könnte ich mir vorstellen, Probleme erzeugt ist, naja, das System gibt schon Antworten, die in einer Art und Weise, die erstmal kompetent klingen. Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass viele Anwender das dann für bare Münze nehmen, was da rauskommt. Und davor möchte ich vielleicht erstmal auch ein bisschen warnen. Also selbst wenn das sehr mit einer breiten Brust da vom System vorgetragen wird, ich würde das checken. Also nicht blind dem Trainingsplan vertrauen, auch wenn viele Informationen reingegeben werden in den Trainingsplan. Also die menschliche Intelligenz können wir da noch nicht ganz außen vor lassen. Die brauchen wir noch tatsächlich. Also nicht einfach irgendwas eintipseln, Enter drücken, das, was rauskommt, nehmen und machen. Das funktioniert noch nicht. Wir wissen auch noch nicht, wie gesagt, wo kommen denn diese Informationen, die das System hat, her. Und mittlerweile, man kann das System auch fragen, gib mir die wissenschaftliche Quelle dazu. Ist auch was ich wahrscheinlich empfehlen würde, in das System reinzugeben. Aber auch die Quelle, die würde ich nochmal checken. Also manchmal stimmt die Quelle, manchmal gibt es die Quelle aber auch gar nicht. Dann werden Autoren mit Titeln zusammengeschmissen, die es gar nicht gibt, oder es werden Autoren erfunden. Und da auch, also das kreiert ja ein Problem, wenn ich sage als Nutzer, gib mir nur wissenschaftliche Quellen raus und das System, naja, das schreibt mir erstmal Autor, ja, und eine Zahl dahinter. Naja, dann denke ich so, oh ja, es wird ja schon passen, so wissenschaftliche Literatur. Aber vielleicht gibt es diese Quelle gar nicht. Klar. Und dann muss ich ja noch kritischer sein, da muss ich ja noch aufgeklärter sein als Nutzer, dass ich, naja, da nicht in die Falle reinlaufe. Oder ist keine Falle, aber in das Problem.
Ja, absolut wichtig an der Stelle, irgendwie da auch so ein bisschen Feingefühl vielleicht zu haben oder zumindest aware darüber zu sein, dass die Informationen nicht unbedingt richtig sein müssen. Aber dafür braucht es natürlich auch eine gewisse Medienkompetenz, die natürlich einfach noch nicht alle Menschen haben. Je nachdem auch, ich glaube, es ist auch so ein bisschen so ein Altersding vielleicht, ob man ein Digital Native ist oder nicht. Also ich weiß nicht, ich würde meine Eltern zum Beispiel wahrscheinlich eher nicht mit ChatGPT beauftragen sozusagen und die Informationen dann da rauslesen lassen.
Ja, vollkommen richtig. Also das ist auch was wir in unterschiedlichen Bereichen sehen, jetzt nicht nur im Sport, sondern auch also diese Large Language Modelle, die diffundieren ja in viele Lebensbereiche rein. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht sowas brauchen wie einen KI-Führerschein.
Ja.
Irgendwie so, ja, das ist wie beim PC, so der kann tolle Dinge, der macht mir viele Dinge leichter. Wenn ich als Anwender aber keine Ahnung habe, wie das wirklich funktioniert, wie ich es anwende, naja, dann wird es mir nicht so viel helfen und im schlimmsten Fall behindert es mich auch noch.
Ja.
Oder gibt mir im Fall von der künstlichen Intelligenz in dem Fall, naja, auch noch leite mich auf einen falschen Pfad, der vielleicht auch noch, naja, gesundheitsschädlich ist oder. Ja. Also vielleicht brauchen wir da an verschiedenen Stellen sowas wie einen KI-Führerschein.
Ja, finde ich eine gute Idee. Mal schauen, ob das ja in Zukunft irgendwann mal kommen wird. Ich meine, ich sehe es schon irgendwie fast, weil KI ja erstmal nicht weggehen wird und auch diese Large Language Modelle erstmal bleiben werden. Deswegen ein guter Gedanke auf jeden Fall. Ja, lass uns da gerne noch mal ein bisschen tiefer in die Ergebnisse gehen. Mich würde mal interessieren, wie genau die jetzt dann bewertet wurden am Ende von den TrainerInnen. Also gab es Sachen, wo man eigentlich ganz klar aussortieren kann, das ist nicht geeignet? Oder gab es Trainingspläne, die ziemlich nah auch an die Version rangekommen wären, die jetzt der oder die Trainerin selber erstellt hätte? Wie viel Prozent davon war denn eigentlich dann so ungefähr brauchbar?
Also wir haben das im Prinzip so gemacht. Wir haben, wie gesagt, verschiedene Kriterien aufgestellt, wie gut, wie schlecht oder anders. Welche Aspekte muss ein guter Trainingsplan erstmal enthalten? Wie gesagt, sowas wie ein Monitoring-System muss da sein, ein Testsystem muss da sein, ob der Trainingsplan funktioniert. Ich muss mir über Regeneration, über Intensität, Volumen, Dauer muss ich mir Gedanken machen. Und den Trainern, die dann die ChatGPT-Empfehlungen bewerten sollten, die sollten das auf einer 1 bis 5er Skala bewerten. Also 1 im Sinne von ist da, aber ganz, ganz schlecht da. 5, Chakalaka, ist da richtig gut. Und wenn es gar nicht genannt worden ist, naja, dann soll es halt einfach nicht bewertet geben oder 0 gegeben werden. Und wie gesagt, bei den eigentlich bei allen Aspekten durchgängig, außer bei sowas wie, ist ein Ziel benannt worden oder ist eine Teststrategie da, waren die Trainer sich nicht hundertprozentig einig, weil klar, der eine Trainer sagt, oh, das Large Language Modell hat gesagt, die soll eine Atemgasanalyse machen. Ja. Ja, super genial. Der andere Trainer hat gesagt, naja, aber wenn das eine Person ist, die gerade mit Training anfängt, klar, da würde ich mir wünschen, dass die eine Atemgasanalytik macht, aber boah, ob sie da unbedingt Zugriff drauf hat, weiß ich nicht. Und so sind die Trainer aus unterschiedlichen Blickwinkeln natürlich immer gekommen und haben das bewertet. Und das war im Prinzip bei allen Kriterien so, die wir oder aufgestellt hatten. Was man dann aber, wie gesagt, schon gesehen hat, das war, je weniger Informationen ich gebe, desto einiger waren sich die Trainer, dass es schlechter war. Je mehr Informationen gegeben worden sind, desto einiger waren sich die Trainer, dass es eher besser war.
Okay.
Ja. Mhm. Aber eine wirkliche Unterscheidung, wie gesagt, welche Aspekte kommen gut raus und welche Aspekte eher schlecht, das konnten wir so gar nicht dann im Detail sagen.
Ja, ist natürlich spannend, weil am Ende gucken sich ja dann Menschen an und die werden natürlich nicht die gleiche Meinung haben, weil es da, wie du vorhin gesagt hast, wahrscheinlich auch keine klare Antwort gibt, weil es natürlich eigentlich individuell zugeschnitten sein sollte auf eine Person. Aber es ist natürlich dann spannend, dass es an der Stelle dann keine klaren im Endeffekt Tendenzen so richtig zu benennen gibt. Mich würde mal interessieren, hat ChatGPT in den Fällen dann auch zum Beispiel auf so Regenerationswochen sehr gut geachtet? Das ist nämlich so ein Thema, was ja, glaube ich, häufiger in Kritik steht. Ich würde auch sagen, bei diesem ja super kurzbündigen Trainingsplan, der mir da ausgespuckt wurde, war jetzt Regeneration nicht wirklich ein Thema. Was war da so eure Erfahrung?
Also wenn ich das System oder das Modell spezifisch danach frage oder auch wenn ich spezifisch vielleicht mein Fitnesslevel oder Verletzungen reingebe, naja, dann wird das System mir oder das Modell im Hinblick auf den Aspekt eine Antwort geben. Also angenommen, nehmen wir dein Beispiel Regeneration, angenommen, man gibt noch die Frage rein, oh, ich habe Probleme mit der Regeneration, ich habe irgendwie immer Muskelkater nach dem Laufen. Was kann ich denn machen? Na, dann wird mir das System da gewisse Informationen geben. Ah, du kannst vielleicht, naja, mit Kälte- oder Kaltwasserimmersion was machen. Du kannst vielleicht auch in die Sauna gehen. Du kannst vielleicht Massagen ausprobieren. Oder. Und das kann ich dann ja vielleicht als Athlet erstmal nutzen, um mir erstmal einen Überblick verschaffen, oh, was für verschiedene Regenerationsmaßnahmen gibt es denn überhaupt? Schlaf, ah ja, auf meinen Schlaf muss ich achten, auf meine Ernährung muss ich achten, auf, vielleicht auch sowas wie Massagepistolen kann ich ausprobieren. Mhm. Dann aber auch da, das A, was für das Individuum dann funktioniert, kann immer anders sein, das wissen wir auch. Der eine reagiert auf eine bestimmte Regenerationsmaßnahme besser als eine andere Person, logischerweise. Genauso wie jeder auf den gleichen Trainingsreiz anders reagiert, ist es in der Regeneration auch. Und das System hatte damals zumindest keine Wertigkeit vorgenommen zwischen den Regenerationsmaßnahmen. Also das hat nicht gesagt, A funktioniert besser als B, sondern hat erstmal nur das Potpourri der Möglichkeiten aufgezeigt.
Ja, da muss man sich dann doch tatsächlich viel selber nochmal mit befassen. Man kriegt erstmal die Information und die Auswertung ist dann eigentlich eine andere Geschichte. Da müsste man schon selber auch nochmal in die Recherche gehen, um ja vielleicht da nochmal eine Priorisierung oder sowas vorzunehmen. Ne? Das ist schon genau. Dann wieder mehr Arbeit, als man denkt, weil eigentlich denkt man ja, dass das alles beschleunigt, aber an der Stelle dann nicht.
Naja, es ist erstmal nur die Wissensweitergabe, so möchte ich das mal in Anführungszeichen nennen. Ob das dann in der Praxis durchführbar ist, ob man das dann macht das ist ja nochmal was anderes. Und da ist aus meiner Sicht auch immer noch der große, große Unterschied zwischen den Modellen und einem Trainer. Also wie gesagt, nur einen Trainingsplan zu haben, ist nur ein Puzzlesteinchen auf dem Weg dazu, besser laufen zu können, eine bessere Sportler zu werden. Ich muss das Ganze ja auch umsetzen können. Ich muss vielleicht gewisse Dinge justieren können. Ich muss, naja, wenn wir beim Beispiel Regeneration bleiben, ich muss ja auch Zugriff auf das Equipment haben.
Also, stimmt.
Klar, auf mein Bett zum Schlafen, da haben die meisten Leute Zugriff drauf. Aber wenn es dann darum geht, ja, Massagepistole, so, da geht's schon los. Der eine hat's, der andere hat's nicht. Bringt es wirklich was? Ja, nein. Kompressionsbekleidung und. So, also nur weil das System sagt, das kannst du ausprobieren, weiß ich jetzt nicht, ob jeder Sportler, jede Sportlerin rausgehen muss und sich das alles sofort erstmal kaufen muss und durchprobieren muss.
Richtig.
Ja, ja. Und da kann einem dann ein Trainer natürlich vielleicht auch nochmal helfen.
Stimmt, ja, ein bisschen helfen, das Ganze vorzusortieren vielleicht. Bei dem Trainingsplan, bei dem ihr Nachfragen erlaubt habt, würdest du da aber, wenn du das bewerten müsstest, sagen, dass die Fragen, die ChatGPT da gestellt hat, sinnvoll waren? Also hat dieses Frage-Antwort-Spiel ganz gut funktioniert und hat ChatGPT dann das Feedback auch sinnvoll eingearbeitet?
Ja, vielleicht nochmal zum Verständnis. Das war damals tatsächlich ein Problem, was wir rausgearbeitet haben. Das System selbst stellt keine Nachfragen. Also der Anwender stellt dem System eine Frage, ey, ich brauche einen Trainingsplan, gib mir den. Und das System spuckt was aus. So, das System stellt nicht die Nachfrage, soll ich dir noch was zur Regeneration sagen? Frage, hast du irgendwelche Verletzungen? Was ist dein Fitnesslevel? Und. Also die Rückfragen, die ein Trainer eigentlich stellen würde, wenn er einen Trainingsplan erstellen würde, die hat das System damals nicht gemacht. So, wir haben dem System die Informationen gegeben in der Annahme, dass eine erfahrene Person das machen würde.
Ja.
Oder in der Annahme, okay, wenn die Person keine Ahnung hat, dann gibt sie der halt eben nicht, je nach Use Case, den wir hatten. Aber das ist was, ich glaube, da werden die Systeme besser. Aber damals war das tatsächlich so, das wurde nicht gemacht. Und vielleicht kann man das aber so als Tipp mitnehmen. Vielleicht funktioniert das muss man mal ausprobieren, dass man den Leuten sagt, wenn sie sich in ein bestimmtes Feld einarbeiten, frag doch mal das Modell, welche Informationen es braucht, damit es euch eine richtige Information geben kann. Also ja. Beispielsweise, wenn wir beim Trainingsplan bleiben, so vielleicht würde ich heutzutage anfangen mit, liebes Large Language Model, ich würde gerne einen Trainingsplan haben, bitte sag mir, welche Informationen du brauchst, dass ich dir, also die ich dir geben kann, damit du einen Trainingsplan aufbauen kannst. Ob das funktioniert, weiß ich noch nicht, da sind wir dran tatsächlich. Naja, und ob man sich so dran langhangeln kann. Aber auch das bedeutet dann ja, dass der Anwender eine gewisse Mündlichkeit, einen gewissen, ich nenne es mal wieder, Führerschein braucht, damit der Anwender weiß, ich muss dem System die Frage fragen, welche Informationen brauchst du?
Ja. Ja,
das dreht ja so ein bisschen die Logik dann. Und im Normalfall wird der Trainer mich fragen, ey, gib mir die und die Informationen, dann bastel ich dir den Trainingsplan zusammen. Vielleicht ist es jetzt in dem Moment klüger, das System zu fragen, das Modell zu fragen, welche Infos brauchst du?
Ja. Finde ich auch einen super interessanten Hinweis. Hatte ich nämlich auch überlegt, ob man vielleicht ChatGPT erstmal dazu aktivieren könnte, selbstständig Fragen zu stellen. Das ist natürlich ein interessanter Gedanke. Du meintest gerade, ihr seid da dran. Also wird es dann weitere Forschungs- oder weitere Studien geben, auch in dem Sinne von euch?
Ja, natürlich. Also wir bleiben an dem Thema dran. Auch auf anderen Aspekten, auch Richtung Hypertrophie, auf Richtung Regeneration, auf Richtung Ernährung und so weiter. Einfach getrieben davon, dass, also die künstliche Intelligenz, die werden wir, nicht mehr komplett los, ja. Sagen wir so, zum Guten oder zum Schlechten. Das kann jeder selber bewerten. Ich glaube aber erstmal, es ist ein gewisser Bedarf in der Praxis da Antworten zu haben. Und die Systeme entwickeln sich ja auch super schnell weiter. Also wie gesagt, alles, was ich jetzt gesagt habe, zählt eigentlich erstmal nur für die Systeme von Anfang 23. Das kann jetzt im Herbst 24 Spätsommer, Herbst schon wieder ganz anders sein. Das heißt, da müssen wir dranbleiben. weil man dann ja vielleicht auch irgendwann dahin kommt, dass man Empfehlungen geben kann, sowohl zum Anwender, was muss der oder die Anwenderin denn dann machen, damit gute Sachen rauskommen. Vielleicht kann man aber auch die Hersteller von solchen Modellen informieren, so, hey, dies und das muss sich ändern. Ja, ganz, ganz einfaches Beispiel. Ich würde mir ja wünschen, dass diese Modelle irgendwann eine gewisse Gütekriterien mit angeben, so, ey, die Information ist gut gesichert, schlecht gesichert, gar nicht gesichert. Also wie so eine Art Ampelsystem vielleicht dahinter. Irgendwie, ja. Oh, die Information, da gibt es gute wissenschaftliche Literatur, die sagt, das ist richtig, grünes Lämpchen dahinter. Dann vielleicht sowas so, gelbes Lichtchen, das funktioniert bei manchen Leuten, bei nicht allen. Da ist die Literatur, die Evidenz noch nicht ganz so da. Vorsichtig genießen. Und vielleicht auch sogar rot nach dem Motto, hier spinne ich mir gerade was zusammen, kann richtig sein, aber bitte mit Vorsicht genießen.
Ja, das sind eigentlich schon richtig gute Verbesserungsvorschläge. Und das würde ich mir auch wünschen seitens ChatGPT, weil wir natürlich auch redaktionell manchmal damit arbeiten, aber halt dann fehlen auch mal nachprüfen müssen, weil man weiß halt nicht genau, ob die Information jetzt stimmt oder nicht. Mhm. Also euer Fazit ist ja dann eigentlich so ein bisschen schon gewesen, je fortgeschrittener man ist, desto eher kann man mal auf ChatGPT auch in der Trainingsplanung zurückgreifen. Ne? So gut man sich selber, also je besser man sich selber kennt, desto besser wird wahrscheinlich auch das Ergebnis sein. Haben die TrainerInnen euch da irgendwie auch nochmal Feedback gegeben, inwiefern sie ChatGPT in ihre eigene Arbeit einfließen lassen oder einfließen lassen könnten vielleicht auch eher?
Mhm. Ja, das war dann ein Thema, was wir im Manuskript, im Paper, im Artikel nicht mehr so wirklich behandelt haben. Aber klar, die Trainer haben uns schon rückgemeldet, irgendwie so, also gerade bei den vielen Informationen so, das ist ja gar nicht so verkehrt, so weit weg von der Wirklichkeit, auch wenn es nicht perfekt ist. Aber den Mehrwert, den auch die Trainer gesehen haben, waren, naja, das geht ja relativ fix so. Und also das kann ich mir dann tatsächlich vorstellen, dass das ein großer Mehrwert sein kann. Und dann muss ich halt, naja, nur noch die Ecken abschleifen des Trainingsplans und nochmal checken, ja, richtig, falsch, okay, da muss ich noch ein bisschen justieren, aber da habe ich erstmal einen gewissen Zeitersparnis. Ja. Ja. Wie gesagt, ich muss nochmal checken, aber da kann ich Zeit sparen. Und vielleicht auch noch so, also früher waren Trainer immer so, die hatten irgendwie Angst vor künstlicher Intelligenz. Die haben irgendwie, also wie oft ich irgendwie so diesen Satz gehört habe, die künstliche Intelligenz nimmt mir den Job weg oder so. Das kam nicht von allen Trainern, von manchen. Und ich glaube, das Verständnis wandelt sich so ein bisschen dahin, dass, nee, nicht die künstliche Intelligenz nimmt mir den Job weg, sondern vielleicht der Trainer, der die künstliche Intelligenz nutzt, nimmt mir den Job weg, wenn ich es nicht mehr nutze. Ja. Ja, genauso wie, wenn ich heutzutage mit der Schreibmaschine schreibe, die Person, die halt am Laptop sitzt und E-Mails verschicken kann, ist schneller als die gefühlt noch die Brieftaube nimmt.
Ja.
Ich glaube, das Verständnis wandelt sich so ein bisschen. Ich glaube, das muss sich aber auch noch kritisch reflektierter wandeln. Wie gesagt, weil die Systeme, die geben Informationen so mit breiter Brust raus und sagen, das hört sich immer so an, als ob das alles in Stein gemeißelt ist und richtig ist, was das System raus ist. Ich glaube, da muss man aber den logischen Menschenverstand halt noch eingeschaltet lassen und das Ganze, wie gesagt, kritisch hinterfragen. Also nicht nur auf die Zeitersparnis schauen, sondern auch noch gucken, funktioniert das, was das System rausgibt, und kann ich damit was anfangen?
Ja, absolut. Und du als Trainingswissenschaftler, siehst du das Ganze dann eher so als große Chance aktuell, was jetzt ChatGPT angeht, oder siehst du da mehr die Risiken? Oder siehst du auch beides? Kannst du auch natürlich gerne sagen.
Emotionslos. Also Aha. Ich sehe das erstmal ausbalanciert. Ich möchte das Thema nicht hypen. Ich möchte auch nicht davor warnen. Ich möchte eine ordentlich ausbalancierte Diskussion über das Thema haben. Wofür ist es gut? Wofür ist es schlecht? Die Leute aufklären darüber. Wofür kann ich es anwenden? Wofür nicht? Wo macht es was besser? Wo macht es vielleicht gewisse Dinge schlechter? Die haben noch Verbesserungspotenzial, klar. Aber wenn ich mir anschaue, wie viel besser die Systeme schon geworden sind, ja, glaube ich einfach auch, naja, man wird in der Zukunft nicht mehr drum rumkommen. Das heißt, wir haben wahrscheinlich auch einen Bedarf dazu, da Forschung zu betreiben, da Ausbildung, Bildung zu betreiben in dem Aspekt. Aber ich glaube, wir brauchen einen kritisch reflektierten Umgang damit. Wofür kann es genutzt werden, wofür nicht? Ja, und dann vielleicht, wie gesagt, so ein KI-Führerschein für die Leute.
Würde ich mir auch wünschen. Ja, super spannend auf jeden Fall. Kann man dann erwarten, dass ihr jetzt jährlich irgendwie solche Studien durchführt? Weil im Endeffekt verändern sich diese Versionen ja wirklich extrem schnell. Also ich glaube, auch jetzt gab es erst vor kurzem wieder ein Update oder so. Wie bindet man sowas dann ein in die Forschungsarbeit?
Ja, spannende Frage. Also wir werden jetzt immer mal wieder was dazu machen, aber anders gesagt, wir werden es nicht schaffen, zu jeder Version was rauszubringen. Und naja, das sind ja auch super viele Aspekte. Also Trainingsplan, Ausdauer, Kraft, Schlaf, Regeneration, Ernährung, also da kann ich ja super, super viel zu machen. Wir werden immer wieder was machen. Wir werden das sicherlich auch weitertreiben. Es wird aber nur ein Teil der Forschung sein, die wir am Institut machen werden. Wir haben aber, glaube ich, auch das Problem, und das wäre vielleicht auch noch ein Wunsch von meiner Seite, wir haben keine Kontrollinstanz. Also der Anwender, der weiß ja meistens gar nicht, das, was da gerade am System oder am Modell verfügbar ist, ist es jetzt gut oder schlecht. Und wir hatten damals schon die Diskussion, da kam so vor, das muss jetzt so 6, 7 Jahre her sein, kamen so die ersten besseren Smartwatches raus, die nicht nur Puls über den Brustgurt rausgegeben haben, sondern vielleicht auch am Handgelenk, die haben mir was über Schlaf gesagt, die haben mir vielleicht auch was zum Energieverbrauch gesagt und so weiter. Und wir haben uns damals schon gedacht, ey, das sind doch wichtige Informationen, so warum gibt es da keinen, also sowas wie ein TÜV für die Dinger, die mir sagen, das, was da rauskommt, das ist richtig oder falsch. Und genauso denke ich mir so, warum gibt es keinen TÜV für die KI, die sagt, ja, das ist evidenzbasiert, das ist überprüft, das, was ich da rausbekomme, das ist nutzbar. Ja, weil da müssen wir ja eigentlich hin, irgendwie das, also wir müssten eigentlich den Spieß umdrehen, nicht wir müssten Modelle bewerten, wenn sie schon draußen sind, dann sind wir immer hinterher, sondern vielleicht kriegt man es so hin, dass man, ein Modell aufbaut für einen bestimmten Anwendungsfall und dafür eine Art Gütesiegel, wie gesagt, wie so ein TÜV vergibt und sagen kann, ey, das Ding ist geprüft, da weiß man, wenn er da was eingibt, für die und die Anwendungsfälle, das stimmt zu einem gewissen Grad. Und das wird den Leuten ja helfen, dass man den Spieß umdreht, dass man sagt, wenn er oder qualitativ abgesicherte Antworten haben wollt, dann nutzt halt das Modell. Da müssten wir in einer idealen Welt eigentlich hin.
Ja, ich glaube, es wäre schön, wenn sich die HerstellerInnen von diesen KIs auch ein bisschen eure Tipps aus der Forschung, Trainingsforschung und so zu Herzen nehmen würden, weil das sind natürlich alles voll gute Hinweise, die den UserInnen extrem die Handhabung erleichtern würden. Bleibt sich irgendwie nur zu wünschen, dass das eines Tages irgendwie mehr ein Thema wird, dass auch wirklich auf Fakten dann geprüft wird, was da am Ende rauskommt sozusagen. Ja, super spannend. Wenn du jetzt irgendwie noch so einen kleinen Ausblick geben würdest, was denkst du, in welche Richtung entwickelt sich das noch? Was glaubst du, kommt vielleicht noch? Einfach so, kannst du gerne mal deine Ideen teilen, wenn du möchtest. Mhm.
Also wenn es darum geht, was in der Zukunft noch kommt, also dann müssen wir nochmal eine Stunde dranhängen vielleicht. ich versuche mal vielleicht einen Aspekt rauszugreifen. Also was ich mir gut vorstellen kann, womit die Leute in Zukunft mehr und mehr noch weiter in Kontakt kommen, ist, in der Vergangenheit oder vielleicht auch noch jetzt oder sicherlich auch noch jetzt, kommen die Leute natürlich mit tragbaren Technologien, von der Smartwatch, Einlegesohle, irgendwelche Technologien, die mir vielleicht im Bett was über meinen Schlaf sagen und so weiter in Kontakt. Also die Leute kriegen ja Informationen über sich selbst, wie viele Schritte, was für eine Herzfrequenz, wie lange bin ich gelaufen, wie lange habe ich geschlafen, mit einer mehr oder weniger guten Accuracy, mit einer gewissen Genauigkeit. Aber die Informationen sind ja erstmal da. Und auf der anderen Seite gibt es neben diesen individualisierten Daten gibt es die, ich nenne es mal allgemeinen Daten in diesen Large Language Modellen, die auf vielen, vielen Texten aufgebaut sind und die mir auf Grundlage vieler Leute oder vieler Informationen Informationen geben. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die beiden Welten mehr und mehr verschmelzen. Also zum einen das, was die Large Language Modelle haben, aufgebaut auf großen Datenmengen, großen Texten, zusammen mit, naja, den Daten des Individuums, um, wenn ich die beiden Welten verschmelzen lasse, um dann Informationen zu geben, hey, deine Daten sehen so und so aus, wir haben bei vielen anderen Leuten gesehen, als nächstes passiert das und das. Und dann komme ich ja vielleicht auch dahin, dass ich nicht mehr nur einen Trainingsplan habe, sondern diesen Trainingsplan auch, naja, on the fly anpassen kann. Mhm. Dass man sagt, ey, wir haben mit dem und dem Trainingsplan gestartet, jetzt habe ich aber gemessen, ey, deine Herzratenvariabilität nachts, die ist, naja, raus aus ihrem individuellen Optimum, du hast kürzer geschlafen und irgendwie, oh, jetzt merke ich auch noch, draußen hat es auch noch 10 Grad mehr, vielleicht sollten wir weniger machen. Mhm. Ja, also dass die beiden Welten, Daten des Individuums, könnte ich mir vorstellen, zusammenschmelzen mit den Informationen, die uns wissenschaftliche Literatur, die evidenzbasierte, hoffentlich, dass die zusammenschmelzen. Naja, und dann einfach noch weitere, bessere Trainingsempfehlungen geben können.
Ja, ja.
Dann kommen wieder die ganzen Sicherungsmechanismen, müssen wir dann überprüfen, ob das alles auch so funktioniert. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das ein Zukunftsfeld ist, ja.
Ja. Ja, krass, super spannende Thematik auf jeden Fall. Ich bin noch sehr neugierig, was da noch so in Zukunft kommen wird. Ich glaube, es gäbe wahrscheinlich noch sehr viel mehr zu sagen, aber ich glaube, wir haben schon mal einen guten Anfang gemacht und die Leute da so ein bisschen zumindest in dem Feld Trainingsplanerstellung abgeholt. Deshalb, Peter, vielen lieben Dank für deine Zeit und dein Know-how. Mir hat sehr großen Spaß gemacht mal wieder.
Mir auch. Vielen Dank für die Einladung, Elliot. Ich freue mich.
Sehr, sehr gerne. Hast du noch andere Anlaufstellen für unsere Community? Das frage ich ja immer ganz gerne. Kann man da irgendwie noch dich weiterverfolgen? Hast du da noch mehr Möglichkeiten, mit unserer Community deine Forschung zu sharen?
Ja, spannende Frage. Tatsächlich, also so die Interaktion Mensch-Technologie, Sportler-Technologie, die, also mir macht die Spaß. Und mir macht es auch Spaß, das Wissen da versuchen weiterzugeben. Und weil ich mir immer gedacht habe, so, es gibt eigentlich für die Leute wenig Anlaufstellen, die irgendwie frei sind von irgendwelchen kommerziellen Getriebenheiten, wo man einfach sagt, so, ey, wie kriege ich denn, oder ja, wo kriege ich denn Antworten her auf meine Fragen, die ich vielleicht zur Technologie und zu Training habe, haben wir mal eine Wissenschaftskommunikationsseite ins Leben gerufen, Science About Sports Tech, wo wir einfach Informationen erstmal sammeln und dann, ich hoffe, in leicht verständlichen Häppchen verpacken, so als kleine Bildchen, als kleine Grafiken. Naja, und das sind dann so Themen wie, ja, wie wir heute auch hatten, wie gut kann mir denn eine künstliche Intelligenz einen Trainingsplan bauen? Welche Laufuhr gibt mir die genaueste Herzfrequenz raus? Wie gut ist der VAR und verbessert der das Verhalten von Schiedsrichtern? Oder vielleicht auch, naja, in Anführungszeichen Super Shoes, brauche ich die Dinger und machen die mich besser? Oder haben die auch, naja, gewisse Macken, die ich beachten muss? Ja, also das haben wir einfach mal aufgebaut. Wer will, vielleicht können wir das in den Shownotes irgendwie unten verlinken. Mhm. Gern mal besuchen.
Ja, ich finde es super. Ich bin da immer sehr dankbar für ForscherInnen, die ihre Arbeit irgendwie auch für die breite Masse zugänglich machen. Deswegen auch von mir große Empfehlung. Leute, checkt da gerne mal auf Instagram den Kanal aus. Ich packe euch den in den Shownotes und schaut auch gerne mal bei uns vorbei unter achilles.running. Ansonsten hoffe ich natürlich, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Eure Meinung zu dem Thema interessiert uns natürlich auch. Könnt ihr uns auch gerne auf achilles.running mal schreiben, was ihr zum Thema ChatGPT und Trainingspläne denkt. Ansonsten lasst uns wie immer gerne eine positive Bewertung da bei Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns hört. Und dann hören wir uns nächste Woche gerne wieder. Bis dahin, bleibt gesund und keep on running.